Es ist mir eine besondere Freude zu hören, wo die göttliche Wahrheit geliebt wird, der leider so viele und die am meisten, die sich ihres Titel brüsten, mit aller Gewalt und List widerstreben. Aber es muss so sein, dass an Christus, der als ein Zeichen und zum Ärgernis gesetzt ist, viele sich stoßen, fallen und auferstehen. Darum habe ich, um den Anfang unserer Bekanntschaft und Freundschaft zu machen, euch diesen Traktat, diese Predigt auf Deutsch widmen wollen, welches ich auf Lateinisch dem Papst gewidmet habe. Damit habe ich jedermann den Grund meiner Lehre und meines Schreibens vom Papsttum angezeigt, der, wie ich hoffe, untadelig ist. Hiermit befehle ich mich euch und alle der göttlichen Gnade. Amen.
Herzlich willkommen zum Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass. Mit den Worten, die Sie eben gehört haben, leitete Martin Luther vor 500 Jahren einen Brief ein, der eigentlich eine Predigt ist. Von der Freiheit eines Christenmenschen heißt diese verbale Sprengladung. Und warum sie noch heute als eine der wichtigsten Schriften Luthers gilt, darüber werde ich mich im zweiten Teil dieses Podcasts mit Udo Hahn, dem Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing, unterhalten. Vorher soll es allerdings um ein Schlagwort gehen, von dem ich finde, dass es durchaus das Zeug zum Wort des Jahres 2020 hat. Es ist nicht Mund-Nasen-Schutz, nicht Impfstoff und auch nicht Hygienedemo, nein. Das Wort, das ich meine, ist Systemrelevanz. In unserer YouTube-Interviewreihe Rotunde Talk haben wir im Sommer 2020 mit mehr als 30 Menschen aus Wissenschaft, Kunst und Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft, Medizin, Theologie und Politik uns unterhalten. Und es ging darum zu erfahren, was Corona sowohl mit Ihnen als auch mit uns macht. Dabei tauchte das Wort Systemrelevanz einige Male auf. Im ersten Teil dieser Podcast-Folge möchte ich mit Ihnen nun ein paar Ausschnitte aus diesen Gesprächen anhören, bei denen es um den Begriff ging. Den Anfang macht Rainer Anselm. Er ist Professor für Systematische Theologie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und er sprach mit Akademiedirektor Udo Hahn.
Systemrelevant klingt so, widersetzt euch dem System so für das Politische, für die herrschende Klasse. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, haben wir doch festgestellt in dieser ganzen Sache, auf den ersten Blick scheint das Medizinsystem nur dasjenige sein, nur Ärzte, nur Pfleger, die man braucht. Oder? Wenn man dann mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann stellt man fest, oh verdammt, die brauchen auch Strom, die brauchen Wasser, die müssen Essen bekommen und so weiter und so fort. Ich glaube, die ganz einfache Antwort ist, in einer komplexen Gesellschaft wie in unserer ist jeder Teilbereich für diese Gesellschaft wichtig. Und die Frage ist einfach falsch gestellt. Und die Kirchen sind vielleicht nicht unmittelbar überlebensrelevant, aber sie sind für diese Gesellschaft unverzichtbar. Und ich glaube, so müsste man das eigentlich sagen. Das unterscheidet sich übrigens eben nicht von dem Gemüsehändler oder der Erzieherin. Ich finde das eine ganz komische Debatte, dass wir jetzt darüber reden, wer wichtiger ist.
Der Kabarettist und Autor Christian Springer hat hier eine ganz ähnliche Sichtweise, wenn auch aus der Perspektive der Kunst- und Kulturschaffenden.
Was mir nicht so recht ist, dass wir, und das ist wirklich etwas, wo ich sehr grantig werden kann, ist diese Einteilung in systemrelevant oder nicht systemrelevant. Und die Menschen mit Vorerkrankungen, die haben ja ein höheres Sterberisiko. Auch Menschen mit Vorerkrankungen würden ganz gern noch etwas länger leben. Und ich glaube nicht, dass es gut tut, unsere Gesellschaft in diese Schubladen zu stecken. Und viele meiner Kollegen, das soll jetzt nicht als Anklage gelten, sondern die sind in diese Falle getappt und schreiben jetzt Petitionen, ja, aber wir Künstler sind auch systemrelevant. Das ist völlig richtig, was Sie sagen, dass unglaublich viele Leute in dieser Branche arbeiten, nicht als Kabarettisten, aber als kreative Leute. Und wir brauchen einen Kabelschlepper auch beim Fernsehen, weil wenn wir den Kabelschlepper nicht haben, dann kommt die Kamera durcheinander, ist das Bild verwackelt, komme ich schlecht rüber. Was da an Rattenschwanz dranhängt, die Garderobiere und die Parkwächter in den Opernparkplätzen und so, das sind unfassbar viele Menschen. Und ich möchte nicht und wehre mich dagegen, dass wir in eine Schublade uns selber jetzt stecken und sagen, ja, nicht nur die Ärzte und die Pflegerinnen, sondern auch wir sind systemrelevant. Nein, wir müssen lernen in dieser Gesellschaft, gerade in der Not, jeder ist systemrelevant. Auch der depressiv zu Hause hockt und keinen Job hat, auch eine Kindergärtnerin, ein Omnibusfahrer, alle. Wenn wir jetzt verlernen, dass es solche Leute gibt, die mehr zur Gesellschaft gehören und manche weniger, das ist etwas, das geht mir so gegen den Strich und da kann ich wirklich toben.
Da würde ich aber gerne einhaken, weil bei dem Stichwort Systemrelevanz gab es ja doch eine Entdeckung, jedenfalls so im gesellschaftlichen Diskurs. Plötzlich sind Pflegerinnen, die Kassiererinnen an der Supermarktkasse, der Paketbote doch im Ansehen der Gesellschaft gestiegen, weil man gemerkt hat, ohne die läuft es nicht. Und ich habe das eher so verstanden, dass man mal den Blick auf die anderen lenkt, die eben auch deutlich weniger verdienen, wie wichtig das ist. Und jetzt zu sagen, ist die Kunst, ist die Kultur systemrelevant, ist eigentlich schon eine Frage, über die es sich lohnt nachzudenken. Und ich will Ihnen den Ball nochmal zurückspielen, weil ja manche auch sagen, na gut, systemrelevant heißt es, wir sind Teil eines großen Instrumentariums, das nicht, aber systemrelevant im Sinne von einer Gesellschaft kann ich darauf verzichten, würde ich doch sagen.
Ja, aber ich finde, die Gesellschaft kann auf niemanden verzichten. Wenn wir uns da nähern, dass man sagt, nee, das braucht man dem jetzt irgendwie, sondern den unterstützen. Man darf die Gesellschaft nur einteilen in die, die jetzt in große Not geraten, und denen muss man helfen, und die anderen, die es schaffen aus eigener Kraft. Und daran muss ich mein politisches und auch mein gesellschaftliches, meinen Nivellierungsgrad irgendwie danach ausrichten. Sonst gibt es für mich keine Schublade. Vielleicht liege ich da komplett falsch, aber ich will das nicht. Das erinnert mich zu sehr an totalitäre Systeme, wo man dann sagt, naja, die gehören jetzt nicht mehr dazu, weil die haben das und das, ja, solche Eigenschaften. Und ich finde das nicht. Gerade wir Künstler sollten da auf die Pauke hauen und sagen, nee, wir stehen in einer Reihe mit denen, die beklatscht worden sind. Und auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass sich jetzt diese Gesellschaft zum Positiven wenden wird, dass man sagt, naja, jetzt hat man doch gesehen, dass wir diese Kassiererin im Supermarkt brauchen. Die ist sehr, sehr wichtig geworden. Und der da im Krankenhaus putzt und so weiter, weil er das dann desinfiziert und so. Denn was haben wir dann gemacht? Wir haben bei Amazon bestellt. Und Amazon zahlt seine Leute schlecht, behandelt seine Leute schlecht. Also auch da müsste ich solidarisch sein und sagen, nee, jetzt haben die Buchläden geschlossen, jetzt bestelle ich bei Amazon. Und unterstütze genau ein System, gegen das ich dann am Abend, wo ich dann vom Balkon aus runter singe und sage, ah, oh, diese armen Leute. Also da hat im Denken auch manchmal etwas stattgefunden, was mir nicht so passt.
Christian Kopp ist Regionalbischof in München und Oberbayern und er hat im Rotunde-Talk mit Udo Hahn Folgendes gesagt.
Also ich liebe das Wort systemrelevant nicht. Ich sage jetzt mal, wenn ich das theologisch deute, dann ist natürlich von unserem biblischen und christlichen Weltbild jeder Mensch systemrelevant, wenn man das so sagen möchte, denn jeder zählt. Egal was er tut und egal was er macht. Vor Gott bist du eben einzigartig schön, sagt die Bibel, und das ist unser christlicher Glaube. Wenn wir auf diese Fragestellung gehen, da geht es ja dann letztlich darum, wer trägt eigentlich was bei in unserer Gesellschaft und wer ist, wenn eine Krise ist, ganz besonders wichtig, dann ist das ja nur eine der Fragestellungen, die relevant sind. Die Frage ist, geht ja dann ganz stark um das Thema Honorierung. Wie werden diese Dienste dann auch honoriert, und gerade die Berufsgruppen, die Sie jetzt, oder die Professionsgruppen, die Sie jetzt genannt haben, ich habe da wenig Zuversicht, dass das nach der Krise noch in Erinnerung ist. Es ist ja auch jetzt so, wir zahlen da, oder es wird diskutiert, einen Bonus zu zahlen. Und es wird jetzt darüber diskutiert, wer diesen Bonus zu zahlen hat in den Ländern. Sehr, sehr unterschiedlich geregelt. Das ist ja das Klassische. Ja? Dazu müsste wirklich, also wenn wir jetzt mal nur auf das Thema Pflegeeinrichtungen gehen, die chronisch unterfinanziert sind durch öffentliche Geldgeber, da müsste wirklich ein Umschwenken da sein, dass einem klar ist, wenn ich solche teuren Einrichtungen, in denen Menschen am Ende ihres Lebens gut aufgehoben sind, wo sie wirklich toll betreut werden, dann muss ich da richtig Geld investieren und nicht das, was wir im Moment haben. Und da hilft jetzt auch nichts, wenn man 500 Euro, das ist ein schönes Zeichen, also ich fand das auch ein starkes Zeichen, aber noch ein schöneres Zeichen wäre, wenn es dauerhaft honoriert würde, das kann aber nur die öffentliche Hand.
Ich will mal bei dem Stichwort systemrelevant bleiben und jetzt nochmal dezidiert nach den Kirchen, nach Pfarrerinnen und Pfarrern, nach den Menschen, die in der Kirche arbeiten, haupt- oder ehrenamtlich fragen. Sind die Kirchen systemrelevant? Ich verbinde meine Frage gleich mit einer Einschätzung der FDP-Politikerin Linda Teuteberg, Generalsekretärin der FDP, die sagte, die Kirchen seien existenzrelevant. Ist das ein Begriff, mit dem Sie eher sich anfreunden könnten?
Finde ich einen schönen Gedanken, ja. Also gefällt mir wesentlich besser als systemrelevant. Ich komme jetzt aus der Systemik, ja, und deshalb tue ich mir hart mit so Zuweisungen, der eine ist relevant, der andere ist nicht relevant. Ich glaube da auch nicht daran, wenn ich mein tägliches Leben anschaue. Ich bin natürlich zutiefst davon überzeugt, dass der Beitrag, den Pfarrerinnen und Pfarrer, den Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, den ganz engagierte Ehrenamtliche, egal wo, bei den Kirchen, bei Wohlfahrtsverbänden, aber auch bei Sportvereinen, den die für diese Gesellschaft bringen, dass der natürlich relevant ist. Weil das ist der Kitt, das ist sozusagen ja das, was das Ganze hier verbindet. Wenn wir diese Leute verlieren oder auch abwerten oder nicht genug wertschätzen, dann verliert diese Gesellschaft enorm viel. Das muss man allerdings auch sagen, diese Systemrelevanz, wenn du da Politiker drauf angesprochen hast, direkt, dann war denen das auch klar, dass das, was jetzt in christlichen Kirchen geleistet wird, und zwar nicht das, was in der Zeitung steht, sondern das, was jeden Tag irgendwo geleistet wird, dass das eine Relevanz hat für unsere Gesellschaft. Und nicht umsonst waren unsere Versammlungen die ersten von allen Versammlungen, die wieder offiziell genehmigt wurden, bei uns jetzt zum Beispiel in diesem Bundesland. Das hat einen Grund gehabt. Jetzt kann man sagen, das hätte nicht nur die Gottesdienste öffnen können, sondern auch andere. Aber das war schon sehr, sehr bewusst gesetzt von bestimmten, also eine Staatsregierung, die gesagt hat, das ist für uns von wesentlicher Bedeutung.
Zur Frage der Situation in den pflegenden Berufen, an denen sich die Debatte zur Systemrelevanz ja entzündet hat, möchte ich Ihnen die beiden Rotunde-Talks mit der Pfarrerin und Pastoralpsychologin Dorothea Bergmann sowie mit Konstanze Giese ans Herz legen. Konstanze Giese ist Professorin für Ethik und Anthropologie in der Pflege an der Katholischen Stiftungshochschule am Campus München. Und sie sagte am Ende im Gespräch mit Studienleiter Frank Kittelberger etwas, dass ich Ihnen an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte.
Wir denken, und das zeichnet sich auch jetzt in Corona-Zeiten schon wieder ab, wir denken, es gibt Wirtschaftszweige, in denen wird erwirtschaftet. Automobilindustrie zum Beispiel. Heute mein, weil auch ein sehr präsentes Beispiel. Und wir glauben, dort erwirtschaften wir etwas, was wir in nicht produktiven Zweigen, wie der Pflege zum Beispiel, dann verbrauchen. Ich glaube, das ist ein völlig falsches Bild. Pflege ist ein zentraler Wirtschaftszweig. Pflege erwirtschaftet Wohlbefinden. Gute Pflege erwirtschaftet vielleicht einen gesellschaftlichen Zustand, wo wir weniger Angst haben müssen vor der Zukunft. Wo wir vielleicht auch bereit wären, mehr zu bezahlen, wenn wir wüssten, dass wir tatsächlich gute Pflege bekämen. Ich glaube, niemand hat Lust, mehr Prozentpunkte für eine Pflegeversicherung zu bezahlen, wohl wissend, dass im Zweifelsfall eine extrem schlecht qualifizierte Person an ihr Bett tritt, mit der sie normalerweise niemals auch nur einen Kaffee trinken würden wollen und sie in ihren intimsten Verrichtungen begleitet und anfasst. Wenn sie aber wüssten, dass eine hochqualifizierte Fachkraft kommt, die sie gut beraten kann, die sensibel mit ihnen umgehen kann, die genau weiß, wie sie anfassen muss, dann wären sie vielleicht bereit, genauso wie sie für einen Wellnessurlaub zahlen, auch hier zu sagen, das ist eine Leistung, da habe ich ein gutes Gefühl, da will ich dafür investieren. Und wenn wir das mal denken, glaube ich, wird es leichter.
Vor 3 Jahren haben wir das Lutherjahr gefeiert. Anlass war das 500. Jubiläum der Reformation. Auch in diesem Jahr gibt es ein 500. Jubiläum im Zusammenhang mit Martin Luther. Und das ist das Erscheinen seiner Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen im Jahr 1520 war das. Oft ist davon die Rede, doch worum geht es darin eigentlich genau? Darüber spreche ich nun mit Pfarrer Udo Hahn, Direktor unserer Akademie, der Evangelischen Akademie Tutzing. Ich grüße Sie, Herr Hahn.
Grüß Gott, Frau Grass.
Luther hat die Schrift als Reaktion auf die gegen ihn gerichtete päpstliche Bannandrohungsbulle Exsurge Domine, auf Deutsch Erhebe dich Herr, verfasst. Was war damals eigentlich los, Herr Hahn?
Die Reformation oder das Geschehen, was wir Reformation nennen, tobte ja schon mindestens 3 Jahre. Wir erinnern uns, 1517 präsentierte Martin Luther seine 95 Thesen. Wir sind jetzt im Jahr 1520. Was ist in der Zeit dazwischen geschehen? Seine Kirche, die katholische Kirche, hat mit dem Mönch und Universitätsgelehrten Martin Luther verschiedene Disputationen gehabt, Diskurse, Streitgespräche. Und wir sind eben nach 3 Jahren nicht wieder am Anfang oder vor dem Anfang, dass Martin Luther Ruhe gegeben hätte oder sich sein Thema erledigt hätte, sondern genau das Gegenteil ist passiert. Es ist immer offensichtlicher geworden, wie viele theologische Konfliktfelder es gibt. Und dann hat seine Kirche damit reagiert, wie sie in den Jahrhunderten zuvor auch reagiert hat. Sie hat ihm in Aussicht gestellt, ihn in den Status eines Ketzers zuzuweisen. Und Ketzer sind in keinem System gelitten, sondern werden ausgeschlossen. Und eine der Vorstufen, bevor es dann zum Ende kommt, heißt Androhung einer Bannbulle. Und in diesem Stadium, also Martin Luther wusste sehr genau, worum es ging, hat er diese Schrift, viele sagen, es ist die wichtigste seiner Schriften gewesen, von der Freiheit eines Christenmenschen verfasst. Und naja, die große Kirche und der kleine Mönch, da spielt das Thema Freiheit natürlich eine Rolle. Und Martin Luther hat nochmal alles zusammengesammelt an Argumenten, um deutlich zu machen, worum es eigentlich geht, wenn vom Glauben die Rede ist.
Diese Schrift gilt vielen Menschen als die wichtigste Schrift, die er verfasst hat. Oder man sagt auch, es ist die dritte seiner reformatorischen Hauptschriften. Welche Freiheit meint Martin Luther, wenn er von der Freiheit eines Christenmenschen schreibt?
Martin Luther beginnt diese Schrift mit 2 Thesen, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Und man merkt, darin liegt eben auch eine Denksportaufgabe, das eine mit dem anderen in Beziehung zu setzen. Die erste These lautet, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Und die zweite These, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Und die Frage lautet jetzt natürlich, ja was denn? In der Interpretation ist Martin Luther immer unterstellt worden, er habe bei dem Thema Freiheit eher an die innere Freiheit nur gedacht. Ich glaube, dass es ihm schon um mehr ging, aber er hat nicht die damalige Gesellschaftsordnung komplett in Frage gestellt. Aber zu sagen, ich bin ein freier Herr, heißt erstmal, mir kann niemand was sagen. Ich lasse mir nichts vorschreiben, vor allem nicht in Glaubensdingen, es sei denn, man kann mir das plausibel machen. Wir spüren, dass darin das Stichwort der Zivilcourage in diesem Verständnis von Freiheit steckt. Und das andere, dienstbarer Knecht zu sein, wer möchte heute Knecht sein? Oder wer wollte das zur Zeit Martin Luthers sein? Ja, Knecht sein heißt, ich schaue nicht zuallererst auf das, was mir dient, sondern ich schaue auf meinen Nächsten. Da geht es um Nächstenliebe, da geht es um Mitmenschlichkeit, da geht es darum, wie gerecht, wie sozial gerecht eine Gesellschaft sein kann. Und ich bin dann eben nicht der Egoist, der alles nur für mich oder für sich selbst will, sondern ich schaue, was dem anderen dient. Und man könnte jetzt sagen, Freiheit und Bindung, das sind die beiden Pole, in denen man das denken muss, was Martin Luther hier auf den Punkt gebracht hat.
Er greift natürlich in seinen auch deutlichen Worten ja die Kirche an und ich zitiere jetzt mal aus einer Passage. Es ist dem Wort Priester, Pfaffe, Geistlicher und dergleichen Unrecht geschehen, dass man sie von der großen Menge auf die kleine Schar hingezogen hat, die man jetzt geistlichen Stand nennt. Die Heilige Schrift kennt keinen anderen Unterschied, als dass sie die Gelehrten und Geweihten, Ministri Servi,
Ökonomi nennt, das heißt Diener, Knechte, Haushalter, die den anderen Christus, den Glauben und die christliche Freiheit predigen sollen. Was meint er damit?
Ja, das ist eine der Spitzen oder eine der Pfeile, die Martin Luther hier abgefeuert hat, dass er im Grunde sagt, in unserem bisherigen System, katholische Kirche, läuft etwas falsch, wenn wir denken, dass die Menschen uns dienen müssten. Wir sind hier, um den Menschen zu dienen, um ihnen zu helfen, im Leben zurechtzukommen, dass der Glaube eine Lebenshilfe ist, ihnen hilft im Alltag, mit dem fertig zu werden, was ihnen widerfährt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, meint er mit der Freiheit den Glauben.
Wenn Martin Luther von der Freiheit eines Christenmenschen spricht, dann geht es, wir könnten jetzt modern gesprochen sagen, um die Freiheit zu glauben, aber auch um die Freiheit, womöglich nicht zu glauben. Das ist ein moderner Gedanke, den wir jetzt aus unserer Zeit zurückprojizieren, weil es ja um das Thema Religionsfreiheit geht. Kann es überhaupt möglich sein, einen Glauben zu wechseln? Oder kann es auch möglich sein, dass ich nicht glaube? Freiheit ist im Glaubenszusammenhang natürlich auch dort ein Thema, wo ich mit meinen wohlgesetzten Argumenten vielleicht einen anderen nicht überzeugen kann. Das, was ich glaube, muss für Sie, Frau Grass, noch lange nicht überzeugend sein. Dann kann ich Sie nicht überreden. Also ich könnte das womöglich versuchen, aber das ist ein Versuch, der Sie nicht für den Glauben weiter interessiert, sondern Sie würden eher zurückhaltend sein und sagen, naja, alles, was man mir überstülpen will, das ist nichts für mich. Mit dem Glauben und dem Stichwort Freiheit müssen wir ja nur in die Bibel schauen und haben dort, wo Martin Luther auch die Bibel zitiert, die Argumente, um die es geht, nämlich wo der Geist des Herrn weht, da ist Freiheit. Also in der Bibel selber ist dieser Ansatz gewählt, dass dort, wo Menschen auf dem Fundament des Glaubens stehen, stehen sie auf sicherem Grund und sie haben Freiheit. Nun kann man immer fragen, was war das für eine Freiheit? Es war keine gesellschaftliche Freiheit, denn in der Bibel hat man, obwohl hier das Freiheitsthema so stark gespielt wird, aber nicht gegen das Halten von Sklaven opponiert und ist dagegen vorgegangen. Das ist alles erst in der Moderne entstanden. Aber wir haben in der Bibel Ansatzpunkte, die im Grunde den Bogen aus der Zeit des Altertums übers Mittelalter in unsere Zeit spannen und eben zeigen, wie diese Gedanken der Freiheit heute weiterwirken.
Glaubst du, so hast du, glaubst du nicht, so hast du nicht, schreibt Luther auch. Was könnte man den Menschen sagen, die gerne glauben möchten, aber Zweifel haben?
Die Zweifler tauchen schon in der Bibel auf. Und wenn wir uns den Jüngerkreis Jesu anschauen, da ist einer dabei mit Namen Thomas, der eben nicht davon überzeugt war, dass Jesus auferstanden ist und sozusagen den Finger buchstäblich in die Wunde legen wollte und musste, um sich zu überzeugen. Also ohne Zweifel geht es im Leben nicht. Die Frage ist, wie wir mit Zweifeln umgehen. Jemanden, der zweifelt, zu sagen, das musst du aber glauben, ist vermutlich das allerschwächste Argument oder das Schwächste, was man entgegensetzen kann, sondern es geht eher darum einzuladen, sich auf Erfahrungen einzulassen, zu vertrauen, etwas auszuprobieren, um dann selber die Erfahrung zu machen, dass meine Zweifel nicht begründet waren und der Glaube mir dann tatsächlich zu einer Hilfe in den Herausforderungen des Lebens geworden ist.
Also der Glaube, das zentrale Thema, was auch frei macht von Ängsten, von Zwängen. Also es ging ja ursprünglich auch ihm darum, man muss keinen Ablasshandel machen, man muss keine Heiligen verehren, man muss nicht so und so viele Punkte sammeln, damit man auch wirklich als Gläubiger wahrgenommen wird und als gerechtfertigt wahrgenommen wird, sondern man ist alleine durch den Punkt, dass man glaubt, ein Christ. Das ist ja das, was ich verstanden habe in dem, was er schreibt. Und das ist wahrscheinlich auch das Thema, was direkt dann auf die Freiheit hinleitet. Und warum ist dieses Thema heute noch so zentral, die Freiheit?
Freiheit ist zu allen Zeiten ein Lebensthema der Menschen gewesen, denn jeder Mensch sehnt sich nach Freiheit. Wir müssen dann von Fall zu Fall immer unterscheiden, was ist mit Freiheit wirklich gemeint. Schon in seinen Gedanken frei zu sein, dass niemand mir in meinen Kopf schauen kann, hat ja etwas sehr Positives, etwas Selbstbestärkendes, gibt Selbstvertrauen. Wir leben in Deutschland in einem Land, das sich eine freiheitlich-demokratische Grundordnung gegeben hat. Also die Teilhabe aller Menschen an politischen Prozessen, an der Gestaltung von Welt und Gesellschaft ist nur möglich, wenn es einen Raum gibt, in dem alle gewollt sind und sich alle beteiligen können. Also von der Freiheit auch Gebrauch machen können. Ich bin so frei. Das ist ja auch eine Formulierung, die in unsere Sprache eingegangen ist. Und sie hat nicht nur damit zu tun, dass ich mir dann mal etwas Süßes nehmen und gönnen kann, sondern da steckt wesentlich mehr drin. Ich bin so frei, dass ich mich engagieren kann. Der Gedanke, der Martin Luther selbst umgetrieben hat, wird ja mit dem Stichwort der Rechtfertigung des Glaubenden allein aus der Gnade Gottes umschrieben. Martin Luther hat sich als Mensch immer unter Druck gesetzt, gefühlt, gesehen, sich vor Gott zu rechtfertigen, weil er glaubte, dass er mit seinem Leben, mit seinem Tun und Lassen, mit seinem Scheitern vor Gott nicht bestehen kann und Gott sich von ihm abwendet. Martin Luther hat dann erkannt, dass man das Ganze umdrehen muss und sagen muss, ich muss mich bei Gott einschmeicheln. Ich muss keine Payback-Karte anlegen und Fleißpunkte sammeln, sondern ich bin von Gott geliebt, weil ich bin. Gott liebt mich unabhängig von meinen Taten, unabhängig von dem, was ich tue und lasse und unabhängig von meinem Scheitern. Und in diesem Zusammenhang gibt es ja ganz moderne Gedanken, dass wir selbst Menschen, die scheitern und die ins Gefängnis müssen, dass die ihre Würde behalten. Der Strafvollzug orientiert sich ja an Maßstäben, den Menschen ihre Würde zu lassen und nicht zu sagen, du bist jetzt Mensch zweiter oder dritter Ordnung. Insofern ist das, was Martin Luther durchdacht hat, ein Gedanke und sind es Gedanken, die uns in unserem Leben bis heute begleiten. Also, wenn ich nichts tun muss, um bei Gott in gutem Ansehen zu stehen, naja, dann kann ich mich ja umso leichter um andere kümmern, die es nicht so gut haben wie ich, die vielleicht Hilfe brauchen. Aber ich mache das nicht, um wieder zu Gott zu schauen und zu sagen, schau mal, was ich für ein toller Typ bin, was mir wieder alles gelungen ist, sondern ich mache das, weil ich halt dazu in der Lage bin und weil ich gerade der Einzige bin, der da ist. Auch darin ist ja ein Maß an Freiheit. Ich tue etwas aus eigenen Stücken, aus einer Verantwortung heraus, zu der ich die Möglichkeit habe.
Was geschah damals eigentlich mit der Bannbulle, nachdem Luther das Traktat oder diese Predigt, wie er es selber genannt hat, geschrieben hat?
Martin Luther hat reagiert, wie er vermutlich nur meinte, reagieren zu können. Er hat das Papier sozusagen zerrissen, also er hat sich darum nicht geschert, das war ihm nicht wichtig, er hat es ignoriert und naja, man kann sich dann sofort vorstellen, wie derjenige, der diese Androhung ausgesprochen hat, reagierte. Er musste dann den Bann vollziehen, dazu kam es ja dann, Martin Luther wurde dann verbannt, also er wurde dann unter den Bann gestellt mit all den Folgen, die das hatte. Der Prozess seiner Herauslösung aus seiner Kirche war damit unumkehrbar geworden. Also es hat sich diese Spirale einfach immer weiter gedreht, bis nichts anderes mehr möglich war, als dass das Ganze Fass überläuft, als dass eben die Einheit der damals westlichen Kirche zerbrochen ist. Die Einheit der Kirche ist ja schon viel früher zerbrochen. Wir haben auch vor Martin Luther schon Kirchenspaltungen erlebt. Im Jahr 1056 hat sich die orthodoxe Kirche, also haben sich die östlichen Kirchen von der westlichen Kirche getrennt, und innerhalb der westlichen Kirche ist es dann mit Martin Luther und in der weiteren Folge zu weiteren Spaltungen auch gekommen.
Wir haben ja vor 3 Jahren das Lutherjahr gefeiert, das 500. Jubiläum seines Wittenberger Thesenanschlags oder seiner Thesen, aus denen dann die evangelische Kirche auch entstanden ist. Was ist von diesem Jubiläumsjahr geblieben?
Na, ich hoffe, eine ganze Menge. Die evangelische Kirche in Deutschland und die lutherischen Kirchen weltweit haben ja nicht nur 2017 gefeiert. Die evangelische Kirche in Deutschland hat eine sogenannte Luther-Dekade ausgerufen. Das heißt, sie hat schon 10 Jahre vorher begonnen, auf dieses Reformationsjubiläum hinzuarbeiten. Sie hat viele Themen aus dem Reformationsgeschehen, auch Themen, die mit Wegbegleitern Martin Luthers zusammenhingen, etwa das Thema Bildung, das sehr stark mit Philipp Melanchthon in Verbindung zu bringen ist, dem Architekten eigentlich unseres Schulwesens, dass nicht nur Jungen, sondern auch Mädchen ganz selbstverständlich unterrichtet werden. Also all diese Themen, Reformation und Musik, Reformation und Toleranz. In den 10 Jahren sind viele Themen eingehend behandelt worden. Ich denke, es gibt viel Material, was man jetzt ganz leicht im Internet anfordern und auffinden kann und sich Gedanken machen kann. Also die Kirchen in Deutschland, übrigens auch haben sie es ökumenisch gefeiert. Das war auch ein wesentlicher Fortschritt, dass sozusagen die katholische Kirche mit in dieses Gedenken hineingekommen ist und hineingegangen ist, sehr bewusst, weil die römisch-katholische Kirche heute anders ist als zur Zeit Martin Luthers. Insofern kann man dann natürlich schauen, was hat Martin Luther motiviert und gibt es nicht etwas, was uns dann mit diesem Martin Luther verbindet in der Suche nach der biblischen Botschaft, wie sie für uns heute wichtig ist. Und ja, das Feiern oder das Gedenken, besser das Gedenken, geht weiter. 1520, 2020 die Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, und dann im Weiteren werden bis zum Tod Martin Luthers 1546 weitere Gedenktage und Jahre kommen, in denen wir uns mit Themen beschäftigen, von denen wir dann hoffentlich merken, wie sehr sie uns auch heute noch nahe sind.
Warum ist Luther heute noch so wichtig? Also für was steht er? Wer war er? Was ist seine Bedeutung heute noch?
Ja, Martin Luther war zu seiner Zeit ein Suchender, und alle Menschen, die im Glauben Gewissheit suchen, finden vielleicht auch über ihn einen Zugang zur Bibel. Martin Luther ist, der Name sagt es, eine Kirche weltweit, hat sich nach ihm benannt und versucht, aus seinen Erkenntnissen zu leben, ihre Arbeit für die Menschen, die Gesellschaft heute zu gestalten. Martin Luther ist jemand, der viele Denkanstöße gegeben hat, der die Gelegenheit hatte, schon modernste Medien zu nutzen. Das damals modernste Medium war die Druckkunst, mit beweglichen Lettern eben Texte zu vervielfältigen bis hin zu Bildern. Man musste es nicht mehr abschreiben. Das hat natürlich seine Reformation befördert und hat übrigens der Technik, die Johannes Gutenberg erfand, zum Durchbruch verholfen. Für die hatte sich eigentlich keiner interessiert, weil sie niemand bezahlen konnte. Aber sie war gebraucht worden durch Martin Luther. Also da haben sich 2 Entwicklungen wechselseitig gestärkt. Er stand an der Schwelle zur Neuzeit. Er war ganz gefangen im Mittelalter, aber er hatte den Blick darüber hinaus geworfen. Also er ist eine ungemein facettenreiche Persönlichkeit, die viele Anstöße gegeben hat und bis heute gibt.
Ja, jetzt haben Sie das Wort Anstöße auch genannt. Das ist nicht weit weg von anstößig. Es gibt auch Kritikpunkte an Martin Luther und eine der größten Kritikpunkte ist mit Sicherheit auch der Anti-Judaismus, für den er steht. Im Zuge des Reformationsjahres wurde auch dieses Thema benannt und es wurde darüber diskutiert. Was hat die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus, mit dem Anti-Judaismus von Martin Luther bewirkt?
Die Auseinandersetzung mit Martin Luthers Anti-Judaismus hat nicht erst im Jahr 2017 begonnen, sondern sie läuft schon viel länger. Und sie ist auch dringend geboten, weil es immer mal wieder Thesen gibt, die eine Verbindung herstellen wollen von Martin Luther über Bismarck zu Hitler. Ich halte das für sehr gewagt und möchte mich einer solchen These auch nicht anschließen. Ich möchte aber Martin Luther weder rechtfertigen noch entschuldigen. Man kann versuchen, etwas zu erklären, wofür man am Ende aber definitiv keine Entschuldigung anführen kann und auch kein Verständnis haben kann, auch wenn im Mittelalter und in den Zeiten davor es schon Judenverfolgungen gegeben hat und man selbst in der Bibel viele antijüdische polemische Spitzen findet und sagen könnte, naja, die Bibel hat doch den Boden dafür bereitet, dass Jüdinnen und Juden in einem schiefen Licht dastehen. Damit darf man sich aber nicht zufrieden geben. Also man darf sich nicht nur nicht zufrieden geben, man darf das überhaupt nicht akzeptieren, weil wir heute die Möglichkeit haben, diesen Texten auf den Grund zu gehen. Vor allem aber haben wir eine Verpflichtung, dass das, was von deutschem Boden während des Dritten Reiches ausgegangen ist, dass überhaupt Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt werden und auch zur lutherischen Tradition gehört seit vielen Jahrzehnten das Bemühen, im christlich-jüdischen Dialog zusammenzukommen, vor allem aber kein Zweifel aufkommen zu lassen, dass jede Form von Rassismus, Antisemitismus in der Kirche überhaupt keinen Rückhalt hat, durch nichts zu entschuldigen ist und auch nicht zu erklären ist. Dieses Unerklärliche zeigt, dass Martin Luther eben kein Heiliger ist. Man kann sich mit Martin Luther beschäftigen und ihm viel Positives abgewinnen, aber wir sind in unserer Tradition der evangelisch-lutherischen Kirche so selbstbewusst, dass wir uns selbstverständlich auch gegen Traditionen stellen, sie aufarbeiten, klar benennen, Schuld eingestehen, für die es eben keine Rechtfertigung gibt. Insofern ist dieser Prozess auch nie zu Ende, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der der Antisemitismus wieder Auftrieb bekommen hat und für Menschen, egal in welcher Kirche sie angehören, muss ganz klar sein, dass wir uns in jeder Form davon distanzieren und jede Form von Zivilcourage aufbringen, um gegen dieses Phänomen anzukämpfen, dass dies sich nicht nur weiter ausbreitet, sondern dass es zurückgedrängt wird.
Herr Hahn, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Sehr gerne, Frau Klaus.
Das war die dritte Folge des Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass und wir hören uns wieder im September. Bleiben Sie gesund und behütet. Ich sage bis dahin auf Wiederhören.